Vis-à-vis.
Herr Kapferer, ich kann mir vorstellen, dass das Geschäft mit den Übertragungsnetzen mal ganz langweilig war. Große Kraftwerke, die vorhersehbar Energie liefern, auch auf der Nachfrageseite die üblichen Schwankungen. Und jetzt haben wir eben je nach Sonnenschein, je nach Wind völlig unterschiedliche Strommengen. Vielleicht auch beim Absatz, wenn irgendwann alle gleichzeitig die E-Autos laden, Unbeherrschbarkeit. Spürt man das auch bei den sogenannten Stromautobahnen? Ist da ständig Stau und Stop-to-go und irgendwas los?
Also langweilig war es sicherlich für die Kolleginnen und Kollegen nie, weil natürlich eines immer ganz wichtig war, nämlich dass zu jeder Zeit verlässlich Strom in den Haushalten und in den Unternehmen da war.
Sie sind nämlich 2019 dazugekommen, also in der spannenden Zeit schon.
Und da war es schon nicht mehr ganz so planbar. Ich glaube, auch früher war es nicht langweilig, aber heute ist es viel weniger planbar, weil es ganz viele Einspeiser gibt, weil es ganz viele neue Abnehmer gibt, weil immer mehr Prozesse mit Strom laufen und die Eingriffe ins Netz auch immer vielfältiger werden, damit wir es stabil halten können und verlässlich steuern.
Und die Stromautobahnen, die Sie hier steuern, die halten das aus oder kommt man da manchmal so im Stresstest an so Grenzen?
Na, die Hörerinnen und Hörer haben ja, glaube ich, auch im letzten halben Jahr wieder gemerkt, der Strom ist normalerweise nicht weg. Die Netze halten das schon aus, aber wir müssen manchmal natürlich eingreifen, um Anlagen abzuregeln. Und wir schauen jetzt sehr aktiv nach zusätzlichen Flexibilitäten, wie man so schön sagt. Batteriespeicher zum Beispiel, die ins Netz müssen, die berühmten Elektrolyseure, die den grünen Wasserstoff herstellen sollen, den wir dann brauchen für die energieintensive Industrie. Also es wird immer bunter und vielfältiger auch in den nächsten Jahren.
Und es soll ja auch viel verbaut werden. 300 Milliarden Euro gehen allein an die vier Übertragungsnetzbetreiber. Also es reicht gar nicht aus, das, was vorhanden ist. Ja?
Also die Erzeugungskapazitäten, die wir heute haben von den Erneuerbaren, die reichen nicht aus. Wir wollen viel mehr Windparks anbinden in der Nordsee, in der Ostsee. Das ist natürlich nicht kostengünstig, das ist klar. Wir brauchen weitere Solarparks. Es wird auch ein paar mehr Windparks an Land noch geben. Alle die müssen eingebunden werden. Und die Kollegen auf der Verteilnetzebene, das ist das, was Ihre Hörer von der kommunalen Ebene her kennen, die müssen natürlich die Ladesäulen aufbauen für die Elektroautos, die müssen die Wärmepumpen versorgen. Das sind alles Investitionen, die in den nächsten Jahren getätigt werden müssen.
Das heißt, in Ihrem Bereich, da wo die Leitungen langgehen, wird verstärkt oder werden völlig neue Stromautobahnen gebaut?
Also wir bauen natürlich auch neue. Wir bauen ja gerade die großen Gleichstromtrassen. Das sind diese Erdkabelprojekte, von denen der eine oder andere schon gehört hat, die von der Nähe von Schwerin über Wolmirstedt bei Magdeburg dann runtergehen bis nach Bayern. Das ist das erste große Projekt. Später kommt eins dazu von der Ostseeküste in Schleswig-Holstein rüber nach Schwerin. Und das sind die großen Trassen, die ganz neu entstehen. Es entstehen auch ein paar neue Wechselstrom, also sogenannte AC-Leitungen. Das sind Freileitungsprojekte, wie man sie kennt heute schon. Viele werden allerdings auch im Bestand verstärkt. Das heißt, die Transportkapazität wird erhöht.
Sie sprachen schon an, das meiste ist unter der Erde, da gibt es so einen Vorrang, das ist politisch gewollt, weil so ein Mast nicht überall beliebt ist. Aber das, so verstehe ich es, ist deutlich komplizierter, teurer und eigentlich nicht wünschenswert, wenn man schnell ausbauen will.
Also jetzt gehört zur ganzen Wahrheit, dass das natürlich für die Projekte, die jetzt schon im Bau sind, umgesetzt wird. Aber wir haben, das stimmt, dafür geworben, dass man für Projekte in der ferneren Zukunft, die jetzt erst in die Planung gehen, dass man da wieder über Freileitung nachdenkt, einfach um die Kosten zu senken. Und ich glaube schon, dass die Diskussion berechtigt ist. Was gefährdet die Energiewende? Sind es die hohen Kosten, die entstehen? Oder ist es möglicherweise die Sichtbarkeit einzelner Strommasten? Und ich glaube schon, dass zunehmend mehr die Frage eine Rolle spielt, wie teuer wird das? Und deswegen sollte man jedes Einsparpotenzial nutzen, das man finden kann.
Und hier im Sendegebiet des RBB Berlin-Brandenburg, was kommt da konkret zu auf die Leute? Können Sie da schon Vorwarnungen geben?
Naja, vor allem ist da vieles jetzt fertig geworden. Das ist die gute Nachricht. Der eine oder andere wird sich erinnern an die berühmte Uckermark-Leitung. Da gab es zweimal Klageverfahren gegen die Leitung. Am Ende haben wir gewonnen und durften die Leitung jetzt fertigstellen. Die ist seit April diesen Jahres jetzt auch in Betrieb. Wir haben den Nordring um Berlin verstärkt und fertiggestellt. Da ist jetzt deutlich mehr Stromtransport möglich. Wir bohren einen großen Tunnel hier gerade in Berlin, der von der Rudolf-Wesell-Brücke in Richtung Mitte verläuft. Da sind wir jetzt mit etwa 60% durch mit dem Bohren. Das ist wie so ein U-Bahn-Bau. Also schon große Projekte. Aber die gute Nachricht ist, das sind alles Projekte, die Menschen heute schon kennen, weil sie da sind, aber die die Stromversorgung sicherer und grüner machen, als das bisher der Fall war.
Und die Kapazität jetzt mal regional gesehen reicht? Denn gerade Brandenburg ist ja so ein Windkraftparadies auch geworden. Oder muss dann schon wieder absehbar nachgebaut werden?
Also der ganze Osten ist ja ein erneuerbaren Paradies, um Ihren Begriff aufzugreifen. Wir hatten im ersten Quartal im Netzgebiet von 50 Hertz, das ist ja Ostdeutschland plus Hamburg, 76% erneuerbar. Das ist eine gewaltige Zahl. Hätten wir uns, glaube ich, alle vor Jahren nicht vorstellen können, dass trotzdem das Netz ganz stabil ist. Und in Brandenburg ist das Potenzial riesig. Mecklenburg-Vorpommern hat 2,5-mal so viel Erzeugung, wie es Stromverbrauch hat. Und vieles davon muss eben dann nach Hamburg und muss nach Berlin, weil Berlin wird nie unabhängig sich versorgen können. Die werden auf den Strom aus dem Umland auch angewiesen sein. Aber die Erzeugungskapazitäten, die werden ausreichen.
Also die Zeiten gehen vorbei, wo Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssen, weil das Netz das nicht aufnehmen kann, wo unsere polnischen Nachbarn sich beschweren, dass massenhaft deutscher Ökostrom durch deren Netze umgeleitet wird. Das geht wann in die Vergangenheit über?
Letzteres ist schon Vergangenheit. Im Moment ist es so, dass wir häufig am Wochenende von den polnischen Kollegen Anrufe kriegen und sagen, könnt ihr noch, ihr habt ja so einen liquiden Markt für Strom in Deutschland, könnt ihr noch unseren Sonnenstrom abnehmen? Den kriegen wir am Wochenende nicht vernünftig untergebracht. Aber eine Bemerkung noch zu den abgeregelten Windrädern. Das ist oft eine Wahrnehmung, wenn Sie mal auf die Quote schauen, was wird wirklich abgeregelt an erneuerbaren Strom in unserem Netzgebiet? Weniger als 3%. Das ist wirklich kein Massenphänomen.
Jetzt müssen Sie ja, weil das Ihr Geschäft ist, das alles positiv sehen. Gerade in Brandenburg sehen viele Menschen das ja kritisch. Es gibt eine sehr starke Bewegung, die teilweise die ganze Notwendigkeit der Klimapolitik in Frage stellt. Sehr hohe Umfragewerte für Parteien, die das skeptisch sehen. Gleichzeitig eben ist gerade Brandenburg, ist der Osten so ein Powerhouse für grüne Energien. Wieso geht da so eine Schere auf?
Ich glaube, ein Thema, was die Menschen verständlicherweise umtreibt, das sind die Kosten. Ich glaube, da muss man fair sein. Natürlich müssen wir jetzt hohe Investitionen stemmen und das spürt man am Ende in den Netzentgelten insbesondere. Und deswegen werbe ich ja sehr dafür, dass wir überall dort abspecken, wo es nicht notwendig ist. Ich glaube, dass wir nochmal sehr genau hinschauen müssen, wie schnell wächst eigentlich der Stromverbrauch. Und kann man Projekte vielleicht auch ein bisschen später fertigstellen? Jeder kennt das, wenn man im Unternehmen arbeitet, das irgendwo Material kauft und alle wollen das gerade kaufen, gehen die Preise nach oben. Wir müssen auch immer genau schauen, brauchen wir wirklich jede Leitung, die heute vorgesehen ist? Und wir werben nach wie vor dafür, dass die Politik natürlich nicht nur sich anschaut, gibt es einen Steuerzuschuss zu den Erneuerbaren, sondern dass man auch nochmal die Frage beleuchtet, gibt es möglicherweise in der Zukunft auch wieder einen Steuerzuschuss zu den Netzentgelten. Und letzte Bemerkung, betrifft nicht uns, aber betrifft die Menschen in Ostdeutschland. Die Verteilnetzentgelte sind ja in Deutschland so geregelt, dass sie dort besonders hoch sind, wo man viele Erneuerbare zubaut. Das ist in Brandenburg der Fall. Und da, wo man sich erfolgreich gewehrt hat, wie in Bayern zum Beispiel, sind sie niedrig. Das kann nicht so bleiben und das soll ja jetzt geändert werden und das ist auch ganz richtig.
Jetzt kommen Sie ja aus der Politik ursprünglich, waren jedenfalls mal durchaus an prägender Stelle helfende Hand für Minister und dergleichen mehr, sind dann über die Verbände hierher gekommen, am Hauptbahnhof in der Heidestraße über der Stadt. Ist das hilfreich in dem Geschäft? Denn wir wissen ja spätestens seit Nord Stream, dass Energie und auch Elektrizität eben doch nicht nur Wirtschaft ist, sondern auch Politik.
Ja, das ist sicherlich hilfreich, weil wir sind ein reguliertes Unternehmen. Wir können ja nicht einfach sagen, wir bauen eine Leitung von Eisenhüttenstadt nach Frankfurt-Oder, weil uns das so gut gefällt, eine Leitung von Eisenhüttenstadt nach Frankfurt-Oder zu bauen. Wir dürfen ja nur Leitungen bauen, die genehmigt werden von der Politik. Das ist die Grundvoraussetzung. Also alles, was wir in unserem Geschäftsmodell in der Voraussetzung, damit wir Umsatz machen können, organisieren müssen, am Ende ein Prozess, der findet im direkten Austausch mit der Politik statt. Und da ist es immer hilfreich zu wissen, wie Politik tickt.
Wozu braucht man das überhaupt in privatwirtschaftlicher Organisation? Das ist ja eben reguliert, das ist auch im Prinzip jedenfalls ein Gebietsmonopol. Es gibt ja nicht 5 Stromautobahnen nebeneinander. Ist das nicht eigentlich eine klassische staatliche Aufgabe, sowas bereitzustellen?
Ja, Sie haben es ja vorhin gesagt, insgesamt 300 Milliarden Euro sind die Investitionen. Stellen Sie sich vor, der Staat wäre der 100%ige Eigentümer der 4 Übertragungsnetzbetreiber, dann müsste er diese 300 Milliarden Euro irgendwie aufbringen. Wir haben die Diskussion um den Bundeshaushalt verfolgt und um welche kleinen Beträge da zum Teil auch gekämpft worden ist. Deswegen ist, glaube ich, richtig der Ansatz, wie er auch bei 50 Hertz ja existiert. Kleine Beteiligung der öffentlichen Hand, um Einfluss zu haben, um drauf zu gucken, um zu kontrollieren. Aber überwiegend wird das Kapital aufgebracht von den privaten Investoren. Und nicht vergessen, das, was dann an Gewinn da abfließt, ist auch staatlich reguliert. Das wird von der Bundesnetzagentur festgelegt. Also insofern muss auch niemand Sorge haben, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher über den Tisch gezogen werden.
Herr Kapferer, das ist ja im Prinzip ein Dreisprung, den wir da hinlegen wollen. Nicht? Der Strom soll grün sein, er soll sicher vorhanden sein und er soll am Ende dann auch irgendwann wieder bezahlbar sein. Und das alles ohne, wie in vielen Ländern, Atomstrom im Hintergrund oder wenigstens Wasserkraftwerke. Das gibt es ja eigentlich in keinem anderen Land, so wie in Deutschland, dass man das quasi aus eigener Kraft machen will. Ist das zu schaffen?
Ja, ich habe es gesagt, grün, da sind wir ganz weit gekommen, 76% im ersten Quartal hier in Ostdeutschland, Kohle, Steinkohle wie Braunkohle letztes Jahr 25% und 35% runter, wie das Umweltbundesamt gerade gesagt hat, also grün läuft super. Stabil läuft auch. Die Ausfallzeiten des Stromnetzes sind nach wie vor super niedrig. Eine der niedrigsten in der Welt, im Schnitt 12 Minuten.
Und jetzt kommen wir zu den Preisen.
Aber bei den Preisen gibt es Handlungsbedarf. Und klar, da müssen wir ran. Ich glaube allerdings auch, dass zur ganzen Wahrheit gehört, dass vor allem die Preise für Gewerbe- und energieintensive Industrie das Thema sind. Für die Privathaushalte haben wir in den letzten Monaten schon wieder deutliche Preissenkungen gesehen. Und der Prozess wird sich fortsetzen.
Der Prozess setzt sich fort, aber bis dahin, sagen Skeptiker, sind wir dann weitgehend deindustrialisiert.
Nein, deswegen müssen wir ja bei der Industrie ran. Da gibt es definitiv Handlungsbedarf. Wobei auch in den USA, auch in China werden sie dauerhaft nicht für extrem niedrige Preise Strom bekommen. Wir sehen, dass China seine Erneuerbaren stark ausbaut. Das wird auch in die Netze Investitionen erfordern. Wir sehen in den USA, dass die Erneuerbaren zunehmend auch mit Offshore-Windparks ins System kommen. Auch da muss man in Netze investieren. Trotzdem, ich habe es vorhin an ein paar Beispielen klar gemacht, überall da, wo man Kostensenkung herbeiführen kann, durch Verschiebung, durch Reduktion von Projekten, muss es passieren.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.